Hallo Thorsten.
Hallo Alex, wir haben Folge 30 vor der Brust.
Wow, ein Mini-Jubiläum vielleicht, oder?
Ja, finde ich schon. 30 Jahre kann man schon ein bisschen feiern, finde ich. So, lass doch mal gucken, was wir hier für eine Kassette haben. Wir haben eine BASF Chromdioxid 2. Das ist so das handelsübliche in der Form einer 90er. Und diesmal haben wir wieder einen Titel.
Ja, Sounds of Every Kind.
Ja, wahnsinnig kreativ war ich damals.
Du hast ja alles offen gelassen, oder?
Ja, alles, jeden möglichen Kram kann man da aufnehmen. Und um unseren Zeitreise-Computer richtig einzustellen, wir sind so im Frühjahr 1985. Also das heißt, ja, jetzt gute 40 Jahre haben wir jetzt.
Genau.
Hat diese Kassette auf dem Buckel. Und die Erinnerung, die wir jetzt zurückspulen. Wenn du denn den Knopf findest.
Ich gebe mein Bestes.
Also 30 Folgen hast du den Knopf gefunden, da wäre ich mir ganz sicher, dass du ihn heute auffindest.
Schaffe ich.
Ja. Es kommt doch Musik. Und es kommt sehr schöne Musik.
Mhm.
Und ich auch. Recht bekannte Musik. Aber die... Nee. Du willst die Stimmen hören, ne?
Nein.
Hätte ich auch gerne gehört. Hätte ich auch gerne gehört.
Habt ihr es denn erkannt?
Ja. Also noch kurz, wie er es immer anspielt, kann man es nicht erkennen.
Nee. Also, es war Jet Set von Alphaville.
Ja, wobei, da muss man aufpassen, es gibt ja unterschiedliche, also auf dem Album hieß es wohl The Jet Set, ist war dann aber irgendwie bei der Single, haben sie dann nur noch Jet Set gesagt. Also von daher, aber wir wissen, um welchen Titel es geht letztendlich. Es ist auf jeden Fall Alphaville und das Ganze kam im März 85 raus und hat eigentlich an die Erfolge davor sehr gut angeschlossen.
Ja, kann man schon so sagen. Also in Deutschland Platz 11, in der Schweiz 13. Die 11 war es auch in Dänemark, in Schweden auf 17 und in Belgien auf 26.
Ja, und darf man auch nicht vergessen, es war dann inzwischen schon die vierte Single aus dem ersten Album, Forever Young. Und ja, geschrieben wurde es eigentlich von allen drei Mitgliedern, ne? Marian Gold, Bernhard Lloyd, sage ich jetzt mal, und dem Frank Mertens. Und an den Drums saß auch mal wieder jemand, den man kennt.
Der ist uns schon öfter begegnet. Der gute Kurt Kress.
Ja. Genau. Produziert war dann noch das Ganze von dem Wolfgang Loos und Colin Pearson. Und aufgenommen haben sie es in zwei verschiedenen Studios, aber in Deutschland.
Ja, sowohl in Berlin als auch in Köln. In Berlin war es das Studio 54.
Also nicht das andere Studio
genau.
54, das ist
oder
auch
vielleicht auch Studio 54, ist ja auch in Ordnung, ja. Und in Köln bei den EMI-Studios.
Ja, damals haben die Musikfirmen ja auch noch größere Studios teilweise gehabt. Und aber auf jeden Fall eine deutsche Produktion. Inhalt, ja, der Name hat es ja, oder der Titel sagt es ja schon so ein bisschen, ne? Das Jet Set, das coole Leben, das so ein bisschen hier beschrieben wird.
Genau, ganz kosmopolitisch, immer die große, weite Welt vor Augen, deswegen ist schon mal der Jet mit drinnen. Aber das Ganze wird in dem Song natürlich so ein bisschen überzeichnet dargestellt. Auch im Video ist ja wirklich so ein bisschen die Band schwebt zum Mond.
Ja, also sie singen ja auch, ne? Genau, Let's go to the moon. Und das muss man dann am Ende auch entsprechend darstellen.
Ja,
ne?
Ja.
Und es gibt ja auch von Marian Gold ein Zitat, das so ein bisschen, ja, so ein bisschen beschreibt, was sie eigentlich mit dem Song erreichen wollten, ne?
Ja, er hat gesagt, wir wollten gar keinen ernsthaften Song schreiben. Es war gedacht als eine Art Werbesong, der die Dinge anpreist, die Geld nicht kaufen kann. Anarchie, Freiheit, Liebe, Spaß und ein Stück vom Ende der Welt.
Also eigentlich hat er damit dann, ich weiß gar nicht, welche Kreditkartenfirma war denn das, wo irgendwie die leicht bekleidete Dame mit ihrer Kreditkarte im Bikinihöschen irgendwo hingeschwommen ist.
Ich glaube Visa, oder?
Ja, ich weiß es nicht, es gibt ja noch Mastercard und die anderen, also wir wollen jetzt hier niemanden vor. Aber ne, eigentlich hat er ja auch gesagt, es ist ein Werbesong und da hat irgendeiner wahrscheinlich sich dran erinnert, da gab es doch mal von Alphaville einen Song, ich habe die geile Idee.
Den nehmen wir.
Den nehmen wir, ja. Was, weil wir gerade über das Video gesprochen haben, es gibt da ja auch eine interessante Geschichte, wer denn bei diesem Video, wenn man genauer hinschaut, noch zu finden ist.
Ja, ganz amüsant. Tatsächlich ist dort zu sehen der Thomas Hermanns, den meisten aus dem Quatsch-Comedy-Club ein Begriff. Der ist dort in jungen Jahren zu sehen.
Ja, also zumindest im Zustand von 1985 oder wenn sie es halt schon 84 gedreht haben, von 84. Was ich noch ganz informativ finde, weil die B-Seite, die heißt Golden Feeling und das war nicht einfach so eine B-Seite, die man einfach mal so macht, um irgendwie auf der Rückseite auch was drauf zu haben, denn das war sogar ein Titelsong oder der Titelsong aus dem Film Der Bulle und das Mädchen und den Bullen konnte damals zumindest Mitte der 80er Jahre, ich will nicht sagen nur einer spielen in Deutschland, aber es hat Jürgen Prochnow gespielt, den man ja auch noch aus Das Boot als Kommandant genau. entsprechend kennt.
Ja. Ja.
Und ja, wir hatten am Anfang schon das Album Forever Richtig. Young angesprochen.
Ich glaube, Single war es.
Da muss man noch mal ein bisschen drüber sprechen. Das Album selber war das erste von Alphaville und kam im September 84 raus. Und das hat auch sehr, sehr gut in den Charts funktioniert.
Ne? Ja, in Deutschland immerhin bis auf Platz 3 jetzt es geschafft. Hat auch dreimal Gold gewonnen dafür. In der Schweiz Platz 4, in Österreich Platz 16. Ganz, ganz gut in Norwegen und Schweden auf der 1 sogar gewesen. Interessanterweise, in den USA ist es zwar eingestiegen, aber nicht sonderlich hoch. Also da kam es dann bis Platz 180.
Na, ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Debütalbum einer deutschen Band fand ich das schon sehr, sehr spannend. Ne? Und das hat jetzt auch nicht unbedingt jeder geschafft, aber darf man nicht mehr vergessen, ne? Wenn man, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, 4. Single, wir sollten mal gucken, was waren denn die ersten 3 Singles?
Ne? Ganz bekannt natürlich, Big in Japan, Platz 1 in Deutschland, Sounds Like a Melody, Platz 3 und Forever Young, Platz 4.
Ja. Und ja, entsprechend hat es natürlich auch Sinn gemacht. Es gab dann, wer nochmal so ein bisschen Sammler ist, 2019 noch eine super Deluxe-Box, die dann auch nochmal in den Charts war, in Vinyl-Charts sogar auf Platz 1. Und es gab zum 35. Jubiläum hat die Band das ganze Album komplett an einem Stück live gespielt in Frankfurt. Also wer da 2019 im April mal zufällig auf einem Konzert war, der hat das dann entsprechend sehen können. Und eine Geschichte, die ich irgendwie für mich noch verarbeiten muss, weil ich ja durchaus auch Alphaville-Fan bin, das Cover. Ja, da ist ja so eine Statue zu sehen. Und die soll eigentlich so die ewige Jugend, was ja auch bei dem Titel Forever Young durchaus Sinn macht. Und die ganze Statue steht wohl in Hamburg-Barmbek. So, was, und zwar am Schwalbenplatz. Jetzt, ja, gut, was
du hat das? Du hast doch eine Hamburger Zeit gehabt.
Ja, genau. Und ich habe lustigerweise irgendwie in der Querstraße daneben gewohnt und mir ist dieses Ding nie aufgefallen. Ich habe das dann entsprechend mal über Google und sonst irgendwas, Google Maps oder Google Earth oder was weiß ich, was da ist, habe ich das mal versucht, mir anzuschauen. Da gibt es eine Statue. Ob das jetzt wirklich aber die ist, weiß ich jetzt nicht. Müsste man noch vielleicht wirklich noch mal vor Ort, weil da stand irgendwie ein Lieferwagen davor, auf dem Bild, konnte man nicht so optimal mal sehen, aber habe ich nie gewusst, also ja, nee. Hätte ich mal vorbeigehen können und selber ein Foto machen können, aber ja, für mich dann doch irgendwie, es war dann zu unscheinbar. Aber bevor ich jetzt wieder von meiner Zeit in Hamburg philosophiere, lass mich lieber nochmal auf die Bandgeschichte gucken.
Ja,
das genau. War nämlich noch davor, bevor ich in Hamburg war.
Ja, richtig, richtig. Also offiziell gegründet haben sie sich 1983, aber man muss dazu sagen, dass schon 1981 der Marian Gold, der Bernhard Lloyd, beim Künstlerkollektiv Nelson Community in Münster gemeinsam aktiv waren. Ein Jahr später ist dann der Frank Mertens praktisch dazu gestoßen.
Und da haben sie zum ersten Mal ja auch den Namen Forever Young schon genommen. Genau. Also der, wie soll ich sagen, das war der Band, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Begriff einfach. Ne?
Ja, 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 richtig.
Aber sie haben sich dann umbenannt, ne?
Ja, richtig. Der Name Alphaville ist tatsächlich aus so einem gewissen Fan-Dasein wohl entstanden. Also sie mochten den gleichnamigen Film von Jean-Luc Godard, Alphaville, eben ja. Sehr gerne. Der ist wiederum vielen auch bekannt wegen Außer Atem. Aber Alphaville, ich kann mich jetzt selber nicht erinnern, ob ich ihn gesehen habe oder nicht.
Was? Also den Film Alphaville. Den Film.
Also, ja. Ja, ja.
Außer genau. Atem habe ich,
hab ich gesehen.
Genau. Ja. Genau. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt, na, ich glaube, ich habe nur die. Die mit Richard Gere, die Originalversion mit Belmondo, habe ich, glaube ich, nicht gesehen oder kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Ja, ja, lang, lang ist es her.
Ja, selbst Richard, selbst der Film mit Richard Gere auch. Ist ja irgendwie schon von 83, ne?
Ja.
Also,
ja, ja.
Ja, und der mit Belmondo war wahrscheinlich dann irgendwie 60er Jahre.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, nachdem sie sich dann Alphaville genannt haben, haben sie dann, wie wir ja schon gerade gesagt haben, mit der ersten Single Big in Japan richtig großen Erfolg gehabt. Und da war auch schon das Ganze in den USA, in den Dancecharts auf Platz 1. Aber wie es dann immer so gerne mal ist, irgendwie intern in der Band ist dann der gute Frank Mertens schon eigentlich mit dem Erfolg gegangen. Ich war ja auf 1, ich gehe jetzt. Und es gab dann Ersatz. Ne?
Ja, der Ricky. Die haben ja so lustige Künstlernamen. Ecolette.
Ja.
Ich würde es jetzt mal Englisch aussprechen, ja.
Ja, würde ich jetzt auch, glaube ich auch. Ja. Ja. Also, was ist ja auch übrigens ganz lustig ist, weil alle vier Bandmitglieder, also die wir jetzt hatten, ne, die kommen ja lustigerweise alle aus einer Gegend, ne?
Ja, aus Enger heißt der Ort, der ist in der Nähe von Herford, also Ostwestfalen. Ja, da kommen sie her und sind sich irgendwie dorfmäßig als Dorfgang treu geblieben.
Das
ist es auch eine kleine Stadt.
Naja, aber ich kenne Enger gar nicht, muss ich zugeben. Ist der Beweis, es ist unabhängig von der Größe, der Herkunft, wie groß der Erfolg sein kann.
Richtig. Ne?
Wir hatten ja, ich glaube, als wir über Live Aid gesprochen haben, weiß ich gar nicht, ob wir Alphaville auch aufgeführt hatten, weil die waren ja auch bei dem Projekt Band für Afrika mit beteiligt. Und vielleicht noch so ein bisschen, was denn danach kam. Ne? 86 gab es dann noch das Album Afternoons in Utopia, dann Breathtaking Blue 89, Prostitute in 94 und dann war erstmal noch Salvation 97 und dann ging es erst ab 2010 entsprechend weiter.
Mhm.
Und eine Geschichte, weil wir jetzt so viel eben aus dem, oder weil wir gesagt haben, ne, kleiner Ort, trotzdem große Künstler.
Riesenerfolg, genau.
Sie haben es wirklich geschafft mit Forever Young, also mit der Single oder mit dem Song besser gesagt, haben sie jetzt vor kurzem die 1 Milliarden Stream-Grenze auf Spotify geknackt und das darf man, also das denkt man so heute, naja, gibt es ja ganz viele, die, also viele ist relativ, ne, aber es gibt ja einige Künstler, die Milliardengrenze geknackt haben. Aber du darfst halt nicht vergessen, ein Act A aus Deutschland, wobei sie jetzt Englisch singen, das heißt, es ist jetzt nicht ganz so eingeschränkt, aber trotzdem aus den 80ern, wo man ja sagt, das sind ja die ganzen Neuen, die irgendwie in den Socials ganz groß sind. Also von daher muss man einfach wirklich sagen, auch wenn wir jetzt gar nicht über Forever Young sprechen,
Hut ab, ja.
Ja, den ziehen wir definitiv und ja, ich würde mal sagen, da kommt irgendwann auch nur die 2. Milliarde dazu bei dem Song. Aber jetzt kommt erstmal der 2. Song bei uns, bevor die 2. Milliarde
Hätte
kommt.
Hätte ich jetzt auch mal gesagt.
Ja, dann noch mal gucken wir.
Oh, großer Fan.
Ja.
Ich erkenne ihn sofort.
Und wir haben sogar die Stimme und den Titelsong. Richtig, also mehr können wir ja jetzt nicht mehr anbieten, Sinn, oder?
Ihr habt es erkannt. Look Mama. Und es war Howard Jones.
Absolut richtig. Ich mache nochmal einen jetzt auf Vollnerd, weil wir haben ja am Anfang so ein bisschen Kindergebrabbel, Kindersprache gehört. Und das ist nicht jetzt lustigerweise das Kind von Howard Jones gewesen, sondern da hat er sich eines Samples aus einem Film bedient, und zwar aus dem Film Alice Doesn't Live Here Anymore von Martin Scorsese aus dem Jahr 74.
Ja.
Also ne, wer da mal irgendwann wieder bei Wer wird Millionär auf der 1-Million-Euro-Frage steht und die Frage gestellt kommt, aus welchem Film wurde der Sample von Look Mama genommen, dann wisst ihr das jetzt. Wollen wir auf den Song aber jetzt selber nochmal eingehen, hätte ich vorgeschlagen,
ja,
oder?
Ja, genau. Im April 1985 veröffentlicht, offiziell die 2. Single aus dem zweiten Album, Dream into Action. In den Charts auch ganz gut platziert, Platz 24 in Deutschland und in UK Number 10, in Irland auf der 3 sogar und in Italien auf der 6.
Weil du es gerade gesagt hast, so offiziell, man muss immer so ein bisschen ausholen. Wer sich das Album jetzt irgendwie beispielsweise im Streaming anguckt oder vielleicht auch irgendwann mal eine CD gekauft hat, da gab es dann irgendwann einen Bonustitel drauf, der dann so gesehen auch auf dem Album zu finden ist, der aber vorher eigentlich auf dem Album The 12-Inch-Album, also auf so einem Remix-Album mehr oder weniger drauf war. Und das war Like to Get You Know You Well. Und den hat man dann eben später auf das Album Dream into Action mit drauf gekoppelt. Mhm. So, also jetzt nur nochmal, um hier alle hoffentlich ganz korrekt Informationen zu verbreiten.
Ausgezeichnet, Thorsten.
Ja, ich hoffe, es hat auch jetzt jeder verstanden, was ich da versucht habe zu stammen. Lass mal gucken, wer hat denn da im Album so richtig mit seine Finger im Spiel gehabt?
Ja, geschrieben hat den Song Howard Jones höchstpersönlich. Produziert wurde das Ganze von Rupert Hine. Den hatten wir doch erst vor zwei Folgen, gell? In der 28er Folge.
Ja, richtig.
Mit seinem Projekt A Think Man.
Genau, und da haben wir ja drüber gesprochen, dass er ja, auch für viele Künstler, ne, als Produzent ein sehr, sehr goldenes Händchen aufweisen konnte. Wir haben ja schon am Anfang so gehört, das war so ein bisschen Kinderstimme und der Titel Look Mama suggeriert es auch so ein bisschen, was denn der Inhalt des Songs eigentlich ist.
Ja, es geht ein bisschen darum, dass ein Kind eigentlich seine Mutter drum bittet, ihm ein wenig mehr Freiräume zu lassen und nicht, also sich so in der Entwicklung freier entfalten zu können, also mehr Unabhängigkeit zu haben. Also interessant, weil wir dachten, oder ich dachte auch immer, das Thema wäre erst später so aufgekommen, so
mit Helikoptereltern.
Genau. Ja. Aber offensichtlich gab es das damals auch schon, ja.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ich gehe trotzdem davon aus, dass sie alleine rutschen durften und nicht geführt wurden. Aber ja. Nein, also alles gut. Ich meine, es ist ja auch gut, dass man so ein bisschen guckt, was mit den Kindern ist und so weiter.
Total,
ne? Also,
ja. Aber man darf sich auch mal eine Schramme holen.
Ne? Aber ich bin bei dir, dass ich auch gedacht habe, in den 80ern war es so, die Kinder gehen irgendwann raus und wenn es dunkel wird, sind sie wieder da. Und wenn sie nicht da sind, naja, der wird schon kommen. Ja, ne, also von daher gab es wohl zumindest in Howard Jones Erfahrungswelt auch schon diese Eltern, die das Ganze ja ein bisschen kontrolliert haben. So, jetzt haben wir ganz viel über Erziehungsthemen gesprochen. Jetzt lass mal wieder zurück zum zweiten Studioalbum kommen. Dream into Action, das übrigens auch alle Songs von Howard Jones. Also nicht nur Look Mama, er hat alle Songs geschrieben. Und umso schöner ist es, dass das Album auch in den Charts sehr, sehr erfolgreich war.
Ja, in Deutschland auf 20, in der Schweiz 19, England Platz 2 sogar, USA Platz 10, in Schweden auf der 1 und in Norwegen auf der 4.
Und hatte dann entsprechend Platin in Kanada und USA. Und das ist schon, also gerade USA, eine große Leistung. Lag dann vielleicht an den Singles. Things Can Only Get Better, das Durchhaltemotto für alle, dann ja. Eben Look Mama, Live in One Day, das in Deutschland auch nochmal in den Charts war und No One Is To Blame, da kommen wir ein bisschen später gleich nochmal drauf, weil mit No One Is To Blame gibt es nochmal eine kleine Geschichte, die man nochmal erzählen kann, aber generell hat Howard Jones insgesamt, ne, mit dem Album auch tourtechnisch ziemlich gut
abgeräumt. Ja, das war wirklich eine große weltweite Tour in ganz großen Arenen, also in der Wembley Arena, in der heutigen O2 Academy, Birmingham, in USA, in Japan war er unterwegs, also wirklich war eine große Nummer.
Ja, es ist auch wirklich, das Album ist echt hörenswert. Also ich habe mir auch schon mal irgendwie gedacht, es gibt noch eine Nummer, die heißt Assault and Battery. Weil wir ja immer gerne gucken, was gibt's denn noch für Querverbindungen, das war wohl auch in einer Miami Vice Folge 86 zu hören. Also von daher haben wir schon noch mal einen, glaube ich, einen Hörtipp, den wir hier anspielen können. Zu Howard Jones, während du jetzt hier wieder gespult hast. Ja, was? Hallo, ist ja, ich bin ja glücklich, dass du das machst.
Ja, weil natürlich.
Du triffst ja vor allem auch in der Regel immer super gut. Aber wir hatten über Howard Jones ja schon mal gesprochen. Da hatten wir eigentlich seinen ersten Song, ne? New Song dabei. Genau. Aber wir könnten, glaube ich, noch so ein, zwei Dinge erzählen, weil wir haben, glaube ich, noch nicht erzählt, wo er geboren ist, wo er herkommt, was er eigentlich so alles gemacht hat, bevor, als er klein war oder jung war.
Ja. Geboren wurde er 1955 in Southampton. Die Familie stammte aus Wales. Er hat schon mit 7 Jahren tatsächlich angefangen, Klavier zu spielen. Hat so richtig auch das als Studium dann ganz klassisch auch ausgeübt. Also war klar, dass er irgendwie in die Musik gehen würde. Und ja, um dieses Studium zu finanzieren, hat er einen lustigen Nebenjob gehabt. Hat tatsächlich bei einem Sender namens Piccadilly Radio hat er auf Synthesizer immer alle 20 Minuten zwischen 0 und 6 Uhr kam das dann ein Song auf Synthi gespielt und hat dann davon auch den Spitznamen Synth Wizard bekommen. Also er war gefragt, sagen wir mal so.
Aber ich stelle mir das ziemlich heftig vor, weil alle 20 Minuten zwischen 0 und 6 Uhr, also das heißt, so richtig schlafen konnte er ja nicht wirklich. Nebenbei dann noch studieren. Alle Schwede, also war jetzt ein hard life, hätte ich jetzt mal
hat was geleistet, ja.
Sagen. Ne? Wir hatten ja eben im Rahmen von New Song schon mal ein bisschen erzählt, dass er ja auch einen fahrbaren Gemüsehandel hatte und da könnt ihr nochmal in Folge 4 eben nachhören, wie das war. Da gab es nämlich einen Unfall und er hat dann irgendwie zwei Synthes gekriegt, eher mit ein bisschen Zufall und Glück. Aber wir wollen noch ein bisschen darauf eingehen, weil wie das dann mit ihm so ja musikalisch weiterging, weil er hat dann 83 hat er ein 24-Spur-Demo aufgenommen und an Plattenfirmen geschickt. Und die WEA hat es damals unter Vertrag genommen. Dann kam eben auch New Song als erste Single und Human Slip raus. Und eben mit dem zweiten Album, über das wir jetzt so ein bisschen mitgesprochen haben, Dream Into Action, ist er in den USA durchgestartet. Aber da hat er ein bisschen Schützenhilfe bekommen.
Ja. Richtig, Phil Collins hat ihm tatsächlich geholfen und die beiden haben einfach nochmal den Song, von dem wir schon gesprochen haben, No One Is To Blame, nochmal neu aufgenommen und in den USA hat es dazu geführt, dass der Song auf Platz 4 gekommen ist.
Ja, also von daher muss man sagen, danke an Phil Collins, ne? Das hat dann doch wirklich sehr gut gefruchtet. Es ging dann weiter, er hat dann 1986 im Herbst auch ein drittes Album gemacht, das hieß One to One. Das hat er dann eben im Zuge dieses Erfolges so ein bisschen auf den US-Markt ausgerichtet. Das war allerdings nicht ganz so erfolgreich wie die beiden anderen. Wobei es noch ein Video gab, das zu dem Song You Know I Love You, Don't You, das ja dann doch nochmal sehr für Aufmerksamkeit gesorgt
hat. Ja, es wurde
hat.
Sogar für einen Grammy nominiert. Das hing sicherlich auch damit zusammen, dass es so ein bisschen im Stil von Aha's Take on Me gemacht wurde, nur eben in Farbe. Also das so ein bisschen dieses...
Das Ganze im Bunt.
Genau, das Ganze in Bunt, ja.
Ja, ist ja, also wie gesagt, ist ja, war ja auch wirklich, da, also sowohl das Aha als auch dann das von Howard Jones, das war ja absolut schon sehenswert. Apropos sehen, man kann ihn wohl sehen, jetzt demnächst wieder.
Du sagst es, er ist auf Deutschland-Tournee im Oktober 2025. Ja, also ich glaube, ich habe im Kopf jetzt 7 Konzerte oder so, ganz gut über ganz Deutschland verteilt. Also, wer
gute
will.
Gute Chancen.
Wir haben ja, haben natürlich die Auflistung auch auf unserem 80s Live auf unserer Webseite.
Genau, da könnt ihr nochmal schauen, wer denn neben Howard vielleicht noch unterwegs ist. Es gibt noch eine ganz interessante Geschichte, wer nicht nur auf Tour, sondern auch was essen will, der hätte auch in ein Restaurant von Howard Jones gehen können, allerdings hätte Fahrradkette, ne?
Du sagst es. Ja, interessant, also man sieht so ein bisschen, auch wenn er aus Großbritannien stammte, er hatte irgendwie ein Faible für die USA. Und auch diese Ausrichtung des dritten Albums auf den US-Markt und der Erfolg, der ihm dort sehr, sehr wichtig war, das hat irgendwas ausgesagt. Und er hatte eine Phase, wo er auch in New York gelebt hat. Das war 87. Und man muss dazu sagen, Howard Jones ist Vegetarier und hat sich gedacht, damals ja, Burger, Restaurants, Steaks und sonst was alles, was haben die denn hier für Vegetarier? Ja. Ziemlich wenig. Und dann hat er gesagt, okay, ich mache ein vegetarisches Restaurant in New York City auf. Aber Mist, Nach ein paar Monaten ist das Ding abgebrannt und er musste wieder von dannen ziehen, gewissermaßen.
Ja, aber ich lache jetzt eigentlich aus dem Ganzen, also ich lache nicht, weil es abgebrannt ist, sondern wir hatten ja schon eben mit seinem, also mit Versicherung und Howard Jones, ich weiß nicht, was der inzwischen für Versicherungspolicen dann bekommt, weil es scheint da ja
damals nicht so glücklich, stand
nicht so glücklich da, zu sein.
Ja, ne? ja, komisch, daher, komisch, ja, okay. Ich weiß auch nicht.
Naja, egal, er ist auf jeden Fall unterwegs. Ich finde ihn super und von daher Howard Jones definitiv Daumen hoch. Und jetzt schauen wir mal, was die Nummer 3 uns hier bringt. Okay, etwas anderes.
Anders, ja.
Ich werde sehr ruhig. Ich finde meine innere Mitte. Ja, jetzt muss man aufpassen, dass wir jetzt nicht wegnicken und ihr auch. Deshalb machen wir jetzt mal
Stopp. Ich habe mal lieber gestoppt, genau.
Ja, weil wir machen hier jetzt keinen Meditationskurs.
Es klang fernöstlich, würde ich mal sagen, gell?
Es klang nicht nur so, sondern es war es auch. Das war, ich spreche jetzt mal den englischen Titel aus, Silk Road von Kitaro. Der Originaltitel ist ein bisschen anders. Ja. Möchtest du gerne dein Japanisch zur Schau tragen?
Ich gebe mein Bestes. Chichu no Michi.
Sehr gut. Hier, schaust du mal. Also kannst du schon mal ein japanisches Restaurant aufmachen. Ich habe mir dann, als ich nochmal so die Kassette durchgegangen bin, natürlich nochmal ein bisschen mehr angehört und habe festgestellt, weil auf der Kassette steht das natürlich nicht drauf, da steht interessanterweise übrigens auch drauf, dass das 1981 ist, warum auch immer ich da eine Jahreszahl hintergeschrieben habe. Ich kann mich jetzt leider 40 Jahre später nicht mehr dran erinnern. Es steht auch nicht drauf, dass da eigentlich noch zwei andere Songs drauf sind, weil wenn man sich nämlich das Album Silk Road anhört, kommen danach nämlich noch zwei weitere Lieder, Shururu oder so, wie man das ausspricht, und Tenshi Sushini, irgendwie so, sorry, also, ne?
Alles gut.
Ich werde nie wieder in ein japanisches Restaurant gehen können, weil ich jetzt, glaube sonst was bestellt habe, aber also auf jeden Fall habe ich dann noch zwei weitere Songs aufgenommen, die auch direkt auf den Titelsong folgen. Und der war ja 84 auch, also eigentlich so ein bisschen davor, bevor ich die Kassette aufgenommen habe, aber wahrscheinlich war das der Grund, Gott, lange Rede, für eine ZDF-Serie die Seidenstraße entsprechend zu hören. Und ich war damals halt relativ großer so New Age-Fan und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich da so sehr empfänglich für diese,
ja, völlig in Ordnung,
diese Musik war, ne?
Aber ich kann mich tatsächlich an die Serie Die Seidenstraße auch noch ganz gut erinnern. Also ich habe das schon auch verfolgt, jetzt vielleicht nicht jede einzelne Folge, aber es war es war so interessant, einfach mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und mal gucken, wie es im fernen Osten auch so zugeht.
Ja. Wobei, muss man ja auch mal eine kleine Lanze brechen, also jetzt nicht nur das ZDF, aber beim ZDF habe ich dann doch so ein paar, also das war so damals so eine gute Serienzeit und jetzt nicht so mit irgendwie Mord und Familien und Quatsch oder sonst was, sondern wo man wirklich auch Informationen sehr gut bekommen konnte. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe einmal noch so Unser Kosmos gesehen, das lief auch da.
Ja.
Da war auch sehr coole Musik unterlegt. Ich glaube, da war sogar Vangelis, glaube ich, irgendwie mit dabei. Es hat zumindest zu meiner musikalischen Prägung damals sehr geholfen. Und zwei Sendungen gab es noch mit dem guten Joachim Bublat, wer sich noch an ihn erinnern kann. Sagt der Name noch
was? Ja, der sagt mir schon noch was, auf jeden Fall. Also ich kann mich an Aus Forschung und Technik erinnern und an die Knopfhoff-Show.
Ja, die hat er mit der Ramona Leis zusammen moderiert.
Richtig,
ne?
Du sagst es.
Und eigentlich aber auch sehr gut, was man heute irgendwie auf YouTube sich anschaut, irgendwie Dinge erklärt, die ich jetzt nicht alle gewusst hätte.
Absolut. Also das war wirklich, da hat man richtig was gelernt bei der Show, ja.
Ja, also und es war lustige Musik dabei, ne?
Ja, ja.
Also nicht unbedingt sehr elektronische.
Nein, das war so richtig so Blaskapelle.
Ja.
Also cool gemacht. Also das war so ein bisschen das Markenzeichen, dass da so eine Band einfach immer zwischendurch wieder für Musik
und dann haben sie mal gerufen, Knopfhoff.
Genau.
Gute alte Erinnerung. Wir waren aber eigentlich ein bisschen fernöstlicher. Wir waren bei Kitaro und das Album Silk Road, da gibt es irgendwie zwei Teile von, kam 80 raus. Deshalb habe ich zwar irgendwie trotzdem 81 aufgeschrieben, aber es war sogar 85 dann, wahrscheinlich in Verbindung mit der ZDF-Serie, für eine Woche in den deutschen Charts auf Platz 65. Und ich finde, wir sollten, weil über den guten Mann Kitaro kann man relativ viel erzählen. Der ist als Mansori Takahashi geboren und den Spitznamen, du musst jetzt lang spulen, ne? Das merkt man, weil ich da relativ viel aufgenommen habe.
Ja, langer Titel.
Ja. Den Spitznamen Kitaro. Damals gab es wohl auch schon Manga-Figuren. Ich hätte auch gedacht, das war ja eine Erfindung, die jetzt in der letzten Zeit kam. Aber es ist wohl die Anlehnung an eine Manga-Figur, die so viel sagt wie mit vielen Freuden gesegneter Mann. Also eigentlich
das
was
ist doch sehr, positiv, ja.
Sehr Positives, genau. Ja. Abstammung war eigentlich eher aus einer,
Bauernfamilie, also wo man jetzt nicht unbedingt so den musikalischen Hintergrund erwarten würde, aber er hat einfach privat als kleiner Junge, als Jugendlicher gerne Soul und R&B gehört, hat dann sich selber die E-Gitarre beigebracht, wobei er erzählt hat, dass er sehr beeinflusst war von Otis Redding, was die Musik angehört, und es gibt sogar ein Zitat von der damaligen Zeit, da meinte er: Meine Musik ist nicht Rhythm and Blues, aber es fühlt sich an wie Soul.
Ja, weil hat er dann auch so ein bisschen, gerade Anfang der 70er, sich auf die Keyboards dann umgestellt und war dann entsprechend auch Mitglied, wobei die war eigentlich eher so eine psychedelic progressive rock band, der Far East Family Band, hat dann aber, und das war mit zusammen, also durch die Band hat er in Europa den Klaus Schulze kennengelernt, der wiederum am Anfang, also sehr an den Anfängen, bei Tangerine Dream mit dabei war. Und der gute Herr Schulze hat eben, weil es damals eben noch nicht YouTube gab, ihnen so einen Crashkurs für Synthesizer gegeben, abseits der klassischen Handbücher, was sowieso kein Mensch lesen will, sondern gezeigt, wenn du an dem Knopf drehst, passiert das und das. Und 76 hat dann Kitaro hier die Far East Family Band verlassen, hat sich dann erstmal so ein bisschen ein Sabbatical gegönnt.
Ja, eine Auszeit ist schon okay.
Und kam dann 77 eigentlich, dann ging los seine Solo-Karriere, ne? Hat er dann angefangen.
Du sagst es, mit dem ersten Album 1978, Tenkai. Und damals profitierte er von der wirklich aufkommenden New Age-Szene, das muss man schon sagen. Also das hat ihm sehr geholfen, dass dieser Sound einfach gerade so in war. Und er hat dann relativ schnell Bekanntheit erlangt, hat dann eben den Soundtrack zu Silk Road 1980 auch machen können für
Nippon Hoso Koikai.
Ja.
Und das ist so ähnlich, also ja gut, wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen, aber das ist so das ARD und ZDF von Japan damals gewesen.
Muss es da ja auch geben, ja.
Und dann hat er eben in den 80ern die weltweiten Vertriebsrechte, hat er an Geffen gegeben und hat auch mit noch ein paar ganz interessanten Leuten kooperiert und vor allem große Erfolge schon gefeiert.
Ja, ne? Mit John Anderson von Yes, den hatten wir ja auch schon im Programm. Da waren einige Kollaborationen der beiden und das hat wirklich große Erfolge herausgebracht.
Also er hat dann, genau, bis 87 hat er dann, also jetzt nicht nur mit John Anderson, aber auf jeden Fall 10 Millionen Alben und Grammy-Nominierung eingesammelt. Und das ging in den 90ern erfolgreich weiter.
Ja, er hat gleich mal 94 einen Golden Globe bekommen für den Soundtrack von Zwischen Himmel und Hölle, ein Film von Oliver Stone. Dann 2001 ging es weiter mit einem Grammy für das beste New Age Album, für Thinking of You hieß das damals. Insgesamt 24 Studioalben, 14 Soundtracks, 42 Compilations, 8 Live-Alben und ganz viele weitere Singles und Kollaborationen sind unter seinem oder mit ihm entstanden.
Ja. Also das letzte Studioalbum war 2017, Scared Journey of Kukai, Volume 5. Dann gab es noch ein Live-Album von 24, Kukai 1250 live in Zhenjiang und es gab noch ein Remaster von Uncharted Evening Live 2025. Also man sieht, der gute Mann war oder ist immer noch durchaus aktiv und veröffentlicht einige Sachen. Eine Geschichte, die können wir vielleicht noch erwähnen, weil es ist aus offiziellen Quellen zu entnehmen gewesen. Also wir veröffentlichen hier jetzt oder erzählen jetzt hier keine sonstigen geheimen Geschichten. Das kann man ganz normal finden.
Wir waren ein wenig verwundert, aber ja,
warum nicht?
Es wird wohl so sein. Also Kitaro war von 83 bis 90 mit seiner Frau Yuki verheiratet. Was also, ja für sich genommen jetzt noch nicht ist so jetzt, besonders ist. Nein.
Das sind mehrere Leute geheiratet gewesen. Ja, genau.
Sie war aber die Tochter von dem Yakuza-Bandenchef Kazuo, der es zusammen mit Fumiko Taoka, diese Gang sozusagen, also man könnte fast von einer
Gemeinschaft,
Mafia
Gemeinschaft. Nennen wir es Gemeinschaft.
Nennen wir es mal Gemeinschaft.
Interessensgemeinschaft.
Ja. Übernommen hat. Kazuo ist dann gestorben. Danach hat Fumiko Taoka übernommen und noch weiter geführt.
So ist das halt in Familienunternehmen.
Ja, so ist das in Familienunternehmen.
Auf jeden Fall hat der gute Kitaro schöne Musik gemacht und ich freue mich, dass ich jetzt das einfach mal wieder gehört und ihr hoffentlich vielleicht auch Kitaro zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen hat, ne? Weil es war jetzt ja nicht so der Chartstürmer, der jetzt in den 80er Jahren in den Singlecharts ganz weit oben war.
Nee, aber trotzdem sehr, sehr hörenswert.
Die nächste Nummer kommt, oder?
Ja. Oh, schön.
Ja, es ist eine relativ... Wie hieß der Titel der Kassette nochmal? Sounds of Every Kind, oder?
Passt doch gut.
Ja, ich würde mal sagen, das wird dem Ganzen gerecht. Ich hätte die Nummer super gerne noch länger gehört.
Ja.
Denn es ist auch die Maxi-Version gewesen, was man jetzt, glaube ich, da noch nicht so ganz rausgehört hat.
Nee. Aber ein wunderbares Drum-Intro, das haben wir ja gerade noch gehört.
Ich mag ja auch den Synthi, der im Hintergrund, ist. Und dann irgendwann kommt auch der geile Bass, der für mich einfach so von der Tiefe so sensationell ist. Ja. Also aber jetzt für die, die jetzt durch unser Gelaber genervt sind, wenn wir die Musik haben, lass uns mal auflösen.
Wie ist es denn jetzt gewesen? Love Like Blood von Killing Joke. Die zweite Single aus ihrem Album Nighttime hat wirklich gut funktioniert in Deutschland. Allerdings die einzige Single, die in die Charts gekommen ist.
Aber immerhin
Platz 24. In England Platz 16, Niederlande Platz 5, Neuseeland Platz 6, Irland Platz 30. Und für mich eine Hymne. Also ich spiele es immer noch gerne auf 80er-Jahre-Partys.
Ja, das ist einfach eine mega Nummer. Es hat ja auch der Gitarrist, der Gordy Walker, gesagt, es ist eigentlich Disco mit verzerrten Gitarren, also Disco with Distorted Guitar. Und es ist so eine Mischung aus irgendwie Gothic Rock, New Wave. Und da saß ja auch interessanterweise der Chris Kimsey mit dabei, der sonst auch bei den Rolling Stones schon mal irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Und entsprechend hat der Song auch gerade so in den 2000ern ist immer wieder geschafft, gerade, du hast es ja auch gesagt, in den Niederlanden war er ja auch relativ hoch platziert, dass er gerade dort seit 2011 jedes Jahr in den Top 2000 der besten Songs aller Zeiten auftaucht und eben, wie du selber sagst, ne, auf gerade irgendwelchen New Wave und Gothic Partys hoch im Kurs steht und ich sag mal, auch bei uns. Und er hat auch ein paar Künstler inspiriert. Ne?
Der Song hat gefallen. Also es gibt wirklich diverse Cover, aber auch eine deutsche Gothic-Rockband, die sich einfach danach benannt hat. Die heißen tatsächlich Love Like Blood.
Ja, und für mich noch interessant, weil ich bin ja auch ein großer Icehouse-Fan. Icehouse hat 95 einen Soundtrack, der sich Berlin Tapes nennt, veröffentlicht. Und da gibt es auch von Ivor Davis eine Version von Love Like Blood. Klingt ganz anders, aber ist einfach, man merkt auch trotzdem, aber dass es einfach ein richtig guter Song ist. Du hast gerade das Album schon angesprochen, ne?
Ja, genau, Nighttime. Das war schon das fünfte Studioalbum, ist im Februar 85 erschienen. Hat in Deutschland die Charts nicht erreicht, aber in England Platz 11, in Holland auf der 10, in Neuseeland auf der 8 sogar und in Schweden immerhin noch Platz 50.
ja, geschrieben. Wurden viele Songs in der guten Schweiz, ich weiß nicht, ob sie da aufgrund des ihres Schweizer Nummernkontos schon waren oder einfach, weil der Genfer See eigentlich auch sehr schön ist.
Ja.
Dann sind sie aber nach Berlin gegangen, weil der Genfer See zu schön und zu gemütlich wirkte und sie wollten eine andere Atmosphäre haben. Ne?
Ja, sie suchten eher einen etwas unterkühlten, einen, um nicht zu sagen kalten Ort, der dann irgendwie ein bisschen passender vielleicht zum melancholischen, darken Sound auch ist.
Ja, und deshalb sind sie nach Berlin gegangen. Ne?
Ja, es wurde Berlin.
Naja gut, war ja damals auch durch die Trennung noch, war ja auch einfach eine etwas andere, wie soll ich sagen, Stimmung dann tatsächlich dort.
Total.
Und man hat auch bei dem Mix eigentlich gar nicht jetzt so versucht, hier irgendwie welche technischen Raffinessen, sondern es wurde eher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so als Live-Aufnahme fast schon abgemischt. Mhm. Also von daher, und vielleicht ist das auch genau das gewisse Etwas, das diesen Song so ausgemacht
hat. Du sagst es, ja.
Aber weil wir nochmal über das Album gesprochen haben, das fünfte Album, da waren noch ein paar andere Singles drauf, die kann man durchaus nochmal erwähnen.
Ja,
ne?
Manche werden sich noch an 80s erinnern, das kam sogar schon 84 raus, und viele andere noch an Kings and Queens, das war dann die Nachfolge-Single von Love Like Blood.
Weil du gerade 80s erwähnt hast, das auch in meinen Augen ein richtig großer Song ist, und ich glaube, deshalb machen wir das auch, glaube ich, als Hörtipp, wenn man sich mal 80s von Killing Joke anhört und dann im direkten Nachgang Nirvana, Come As You Are, dann achtet doch mal auf den Gitarrensound. Ich möchte hier Kurt Cobain und Freunden nichts unterstellen, aber es könnte durchaus sein, dass man auch mal Killing Joke gehört hat.
Inspiriert.
Ja, absolut. Ist ja auch, wie gesagt, ist ja absolut ist
alles legitim.
Ja. Wollen wir ein bisschen auf die Band schauen, die sich 1979 gegründet hat.
In Notting Hill.
Also gute Gegend, ne?
Ja, ist gut. Passt. Und beteiligt waren der Jazz Coleman und der Paul Ferguson zunächst einmal. Dann hatten sie noch einen Gitarristen, den Jordy Walker, von dem wir ja schon gesprochen hatten, und den Bassisten Youth Glover, den sie wiederum...
Ja, die beiden haben sie über.
Beide haben sie gefunden darüber. Ja, stimmt. Also sie haben im Melody Maker, in der Musikzeitschrift, eine Anzeige geschaltet. Ganz klassisch. Das hatten wir schon durchaus zwei, dreimal,
glaube ich. Künstler, und damals war das noch sehr angesagt.
Ja, genau. Und so haben die beiden sich gemeldet.
Ja. Ich finde noch, weil Killing Joke ist ja jetzt auch so ein Name, der ja eigentlich ein Widerspruch in sich irgendwo ist. Ne? Also tötender Witz ist. Aber es gibt ja auch eine Erklärung, was sich der Jazz Coleman, wie er auf den Namen gekommen ist und welches Gefühl er eigentlich damit ausdrücken möchte.
Ja, ziemlich krass. Also ich muss das Zitat tatsächlich jetzt schnell vorlesen. Er sagte zum Bandnamen: Das Gefühl eines Kerls im Ersten Weltkrieg, der dabei ist, aus dem Schützengraben zu stürmen. Und er weiß, dass er in etwa 10 Minuten tot sein wird. Und er denkt an diesen Arsch daheim in Westminster, der ihn in diese Situation gebracht hat. Das ist das Gefühl, das wir versuchen rüberzubringen. Den todbringenden Witz.
Eine relativ lange Erklärung, aber eine sehr
plausible.
Also man kann sich leider Gottes bildlich vorstellen und man möchte sich eigentlich gar nicht vorstellen. Deshalb lass mal gucken. Also sie haben sich 79 gegründet. Es gab dann auch schon gleich im August das erste Konzert und sie hatten dann ihre erste Single Turn to Red veröffentlicht, und das wurde damals, oder es gibt, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch die John Peel Radio Shows? Auf jeden Fall damals 70er, 80er waren die sehr, sehr groß. Und das hat dann ein bisschen dazu geholfen, dass sie dann damit auch so einen kleinen Underground-Hit gemacht haben und dann entsprechend auch ihren Plattendeal bekommen haben. Und dann ging es eigentlich ab dem ersten Album, das sie dann auch Killing Joke genannt haben, mit den weiteren Alben immer in die UK-Charts zumindest. Und dann... Ja, 82 hat der gute Jazz Coleman irgendwie eine Vision gehabt, weshalb er nach Island gegangen ist.
Ja,
ne?
Ja. Also man muss sagen, er hatte mehrere Visionen gewissermaßen. Also er verfiel so ein bisschen dem Okkultismus, hatte so in sich so eine Weltuntergangsstimmung, und dazu passte dann auch der Ort, wo er hin ausgewandert ist.
Ja, Island.
Phasenweise nämlich Island.
Wobei, genau. Ich glaube, er hat Island eigentlich auch eher deshalb gewählt, weil er gedacht hat, da passiert am wenigsten.
Hat er gedacht, aber auch dort gibt es Musikerinnen und Musiker.
Ja, gut, das ist nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Positive, ne? Ja, aber er hat die Zeit nicht nur da gesessen und sich die Hände über den Kopf kurz zusammengehalten.
Ja, also man muss wirklich sagen, das weiß ich von einer Kollegin von mir, die öfter in Reykjavik ist, die schwärmt immer so von der Live-Musikszene, die es in dieser relativ kleinen Stadt eigentlich gibt. Aber die hat tolle Bands hervorgebracht. Und Jazz Coleman hat dann auch für ein Projekt namens Niceland gearbeitet in Island. Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann verbargen sich hinter dem Projekt auch Mitglieder, die später dann bei den Sugar Cubes waren. Der Band von Björk, um das nochmal für die Jüngeren ein wenig einzuordnen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, irgendwann ist aber dann von Island dann doch wieder wohl zurückgekommen. 83 haben sie auch einen neuen Bassisten sich geholt, nämlich den Paul Raven, haben dann ihr viertes Album Fire Dances veröffentlicht. Dann kam eben das, über was wir schon gesprochen haben, Nighttime und eben ihr Hit Love Like Blood. Dann wurden sie so ein bisschen kommerzieller. 86 haben sie dann Brighter Than a Thousand Suns, doch sich ein bisschen dem kommerzielleren Sound gewidmet. Und das hat dann auch ein bisschen zu kontroversen Diskussionen unter den Fans und Kritikern geführt und gab dann auch 88 bei Outside the Gate schon ein bisschen Stress. Und Coleman hat auch ein Solo-Projekt gemacht mit dann ganz anderer Musik und irgendwie sind dann zwei Leute, nämlich der Ferguson und Raven, dann irgendwie aus der Band geflogen. Und dann war das immer so ein, ich sage es mal, so eine On-Off-Beziehung. Ne? Irgendwie gab es dann noch ein Album 1990, dann wieder Solo-Projekt, dann wieder Album, dann wieder Ruhe. Aber seit 2008 sind sie dann doch wieder unterwegs in der Originalbesetzung sogar. Ne?
Ja, erstaunlicherweise, ja. Und haben nochmal drei Studioalben rausgebracht. Das letzte hieß Pylon aus dem Jahr 2015. Weitere Singles kamen auch raus. Da kam tatsächlich auch 2023 nochmal was raus. Also, sie sind noch da.
Sie sind noch da und ich habe sie einmal live gesehen. Das war 86 im ehemaligen Flughafen von München.
Ja.
In Riem. In der Charterhalle.
Ich kann mich erinnern, ich war dort auch des Öfteren.
Ja, da habe ich dann Killing Joke gesehen und kann ich nur sagen, war ein gutes Konzert. Die Halle gibt's? Nein, gibt's nicht mehr.
In der Form natürlich nicht mehr, ja.
Ja, stimmt, aber, da steht also doch jetzt.
Nur noch der Tower ist.
Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt das Einkaufszentrum drin.
Du sagst es.
Ja, Gott, ich bin einfach stehen geblieben. Apropos stehen bleiben, die Kassette sollten wir nicht stehen lassen, sondern.
Ich mach mal weiter.
Rück aufs Knöpfchen. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele das wissen könnten. Denn ich oute mich, ich wusste es nicht.
Nee.
Damals zumindest nicht.
Ich auch nicht.
Ja.
Krass.
Ich hab's aufgenommen aus Gründen, hab dann aber nicht gewusst, was diese Gründe so wirklich waren und hab dann einfach zwei Striche gemacht. Einmal beim Künstler und einmal beim Titel. Dank der Tatsache, dass wir jetzt im Jahre 2025 sind und es sowas wie Shazam beispielsweise gibt.
Man findet alles raus.
Kann man jetzt ja Gott sei Dank relativ gut rausfinden, was es denn ist und war. Und ich weiß es jetzt, hab's aber nicht auf die Kassette geschrieben, aber es ist Tarako mit dem Song Sultana.
Nicht so schlecht.
Jetzt werden wahrscheinlich alle sagen, ja klar, kenne ich doch, warum hast denn du, Pfeife, das damals nicht gewusst? Okay, ist doch so, dann wusste ich es halt nicht. Aber ich sag mal so, in den Charts war der Titel jetzt nicht unbedingt in Deutschland so groß.
Nee, das hat wohl nicht funktioniert. Aber manche könnten, wenn man ihn komplett hört, vielleicht heraushören, dass es eine Coverversion von dem gleichnamigen Song Sultana der norwegischen Progressive Rock Band Titanic war. Und diese Band hat es mit dem Song tatsächlich auch in die Charts geschafft. In England auf Platz 5 und in Norwegen genauso.
Aber, und das war wahrscheinlich genau der Grund, ihr könntet, vielleicht jetzt nicht von den ersten paar Sekunden, aber es gibt den Song übrigens im Streaming, also von daher hurra, hurra, ihr könnt ihn auch in der vollen Länge hören und dann werdet ihr feststellen, irgendwoher kenne ich den und dann können wir euch kurz den Link geben, The Missing Link, denn es war die Titelmusik von einem Partner, den wir mal vor kurzem auch bei uns im Podcast hatten.
Ja, so ein Zufall, nämlich von Peter Illmann in PIT Peter Illmanns Treff und in Peters Popshow genauso. Ja.
Also von daher war wahrscheinlich auch bei mir die Schere, die dann da irgendwie zusammenging. Und ja, ich habe ja erzählt, den Song gibt es im Streaming, es gibt auch das Album dazu, das heißt Big Bang. War allerdings auch nicht in den Charts und ist aber jetzt, wie gesagt, seit so circa 2-3 Jahren im Streaming zu finden. Deshalb kann man da auch mal noch mal ein bisschen mehr hören. Wir sollten aber vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, wer denn hinter diesem Bandnamen steckt. Denn ja, das ist eine Person, die durchaus einiges gemacht hat.
Das kann man so sagen, ja. Also Tarako, der Name des Projekts, kommt nicht von ungefähr, weil im Hintergrund der Kopf war der Reinhard, Spitzname Dicky. Tarach.
Da hat er so ein bisschen, ne, wahrscheinlich seinen Namen so leicht
mit eingebaut, würde ich sagen. Der ist 44 in Hamburg geboren, sollte auf Wunsch der Eltern, wie so oft, Beamter eigentlich werden, aber er hat sich durchgesetzt und wurde stattdessen Musiker. Eine gute Entscheidung, würde ich sagen.
Und hat auch hier durchaus ein paar nette Sachen erlebt. Ne? Er wurde dann 63 Schlagzeuger bei den Rattles. Die Rattles einmal so ein bisschen als die deutschen Beatles, mit Achim Reichel auch mit dabei. Und der Beiname, die deutschen Beatles, kam auch nicht von ungefähr.
Ja, Wahnsinn. Die Rattles sind tatsächlich 1966 mit den Beatles auf der Bravo Beatles Blitz Tour, so nannte sich das damals, als Support Act mit auf Tour gegangen in Deutschland.
Ja. Ja, damals gab es schon die gute Bravo, die entsprechend hier die Jugendszene nach vorne gebracht hat. er ist dann 68, machen wir ein bisschen weiter, bei der Band Wonderland gewesen, hat dann 72 war er Gründungsmitglied bei Randy Pye und 77 hat er dann auch nochmal eine lustige Band, nenne ich es jetzt mal so, bei Rudolf Rock und den Schockern mitgemacht.
Das ist doch legitim, cooler Name, muss ich mal wieder reinhören, was ich noch so finde von denen. Ja.
Er gibt es auch, ich glaube, da gibt es auch eine Nummer, Herzilein von 1990, also weiß ich gar nicht, ist das dann die Wildecker Herz-Buben-Variante?
Ja, wahrscheinlich, ja, ne? Ja.
Und 81, da würden wir jetzt aber gar nicht so viel eingeben, weil wir haben ja schon mal geguckt, was auf der Kassette noch so kommen dürfte, gab es Mutti Special.
Ja, denen werden wir noch begegnen. Mit Michael Cretu, das Projekt eben. Außerdem Tissi Tiers und Nils Tuxen.
81 gegründet, aber es hat ein bisschen gedauert, bis es dann richtig abging. Und wir kommen aber jetzt wieder zurück zu Dicky, denn Dicky hat 83 auch nochmal eine Single veröffentlicht, die er dann auch unter Dicky Tara veröffentlicht hat. Und da hat er so ein bisschen die, der Song heißt Indian Hymn, ne? Deshalb darf man und Sioux sind Indianer, darf man ja heute alles nicht mehr so sagen, aber damals, so. Wir reden in der damaligen Zeit und damals muss man es so sagen, wie es war, weil, ne, das heißt Sioux Indian Hymn und das war auch wieder eine Musik, die gerade du und ich sehr viel gehört haben.
Es lief nämlich immer auf Bayern 3 in der B3 Radioshow mit Thomas Gottschalk. Der hat es so ein bisschen als Wettermusik, Ankündigungsmusik genommen. Ja. Und insofern ist es uns irgendwie dann doch noch ein bisschen im Ohr geblieben.
Ja, ich habe damit immer Hausaufgaben gemacht. Also von daher erklärt das vielleicht auch das eine oder andere. Und dann 84 kam eben dann das Projekt Tarako raus. Ansonsten, ja, wie gesagt, war er aber auch, er hat ja eben als Drummer vor allem gearbeitet. Noch ein paar andere, also die Drums bei durchaus bekannten Projekten mit
beim getrommelt. Projekt Arabesque, wo ja auch Sandra mit dabei war. Oder auch beim Peter Schilling bei Fehler im System.
Beziehungsweise auch beim Englischen, ne? Es gab ja die englische Version auch, wobei, weiß ich gar nicht, die Bänder wahrscheinlich einfach 1:1 und man hat dann nur noch mal Englisch gesungen. Wobei, stimmt nicht ganz. Bei ein paar Songs hat sich die Länge, glaube ich, geändert.
Ja.
Also von daher, also ne, er hat auf jeden Fall bei beiden mitgetrommelt. Und 88 ist er dann wieder zu den Rattles zurückgegangen. Und ich meine, du hast es gerade gesagt, ne, 44, das heißt, der gute Mann hat auch schon ein reiferes Alter von 81 erreicht. Aber irgendwie scheint er da noch sehr aktiv zu sein. Und das
ist doch freut schön, uns auch. Finde ich super, ja.
Sag mal, so ein Blick auf die Uhr. Ich zähle gerade 5 Künstler. Das ist für uns gut, weil das können wir dann für unser YouTube-Ding sehr gut erinnern, glaube ich.
Ja, das kriegen wir hin,
oder? Aber auf der Kassette sind noch 5 weitere. Ich glaube, jetzt würden wir nicht gerecht werden, wenn wir denen, die noch da folgen, die jetzt einfach so im 2-Minuten- Rutsch
ab Frühstücken. Das sollten wir nicht tun.
Deshalb, ja, wir verfallen in alte Lasten und werden aus Folge 30 eine Doppelfolge machen.
Gute Idee.
Deshalb hätte ich jetzt vorgeschlagen, hier einen Cut zu machen. Wir haben ja schon gesagt, kleiner Spoiler, Moti Special. Also von daher werdet ihr zu Moti Special noch was hören. Sogar, ja, was, denke ich, auch mal ganz Lustiges. Ja. Aber jetzt lass uns hier mal vielleicht,
hätte ich auch gesagt,
mach mal auf einen anderen Knopf drücken, nämlich auf den Stopp-Knopf. Und wir wünschen oder wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß, ein bisschen was gehört, nicht gelernt, sondern die Erinnerung wieder geweckt. Und freut euch dann auch nach Teil 1 auf Teil 2.
Also, macht es gut.
Tschüss.